SWR 2 aktuell.
Der Mittwochmittag mit Arne Wiechern. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir blicken in der kommenden halben Stunde unter anderem auf diese Themen. Donald Trump triumphiert. Aber wie blickt Deutschland auf die Entwicklungen in den USA? Dazu ein Interview mit dem Transatlantik-Koordinator Michael Link. Außerdem, die Ministerpräsidenten der Länder sprechen mit dem Kanzler über die Asylpolitik und Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt noch immer fast 20% weniger als Männer. Das ist natürlich das ganze Jahr über ein Thema, aber ganz besonders heute am Equal Pay Day. Zu unserem ersten Thema. Das Wahlsystem in den USA ist aus deutscher Sicht ziemlich kompliziert. Bevor dort die Menschen wirklich darüber abstimmen, wer der nächste Präsident werden soll, gibt es in den Bundesstaaten Vorwahlen, bei denen über die Kandidaten der Parteien abgestimmt wird. Gestern nun der Super Tuesday, an dem in besonders vielen Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen stattgefunden haben. Und es war ein Tag, nachdem sich für die Republikaner immer klarer abzeichnet, wer für sie als Kandidat ins Rennen um das Präsidentenamt gehen wird. Es sieht nach Donald Trump aus. Nina Barth berichtet aus den USA.
Trump hat mindestens 12 von 15 Bundesstaaten gewonnen. Nicht unwahrscheinlich, dass es am Ende 14 von 15 werden. Und natürlich ließ er sich in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida feiern. Es gäbe einen Grund, warum vom Super Tuesday die Rede sei. Das sei groß.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Den Tag der Präsidentschaftswahl am 5. November nannte Trump den wichtigsten Tag in der Geschichte der USA und er kündigte an, wir holen uns unser Land zurück. Wir werden es richtig machen.
So we're going to take back our country. We're going to make sure we are going to do it right.
Seine einzige verbliebene Herausforderin, Nikki Haley, erwähnte er mit keinem Wort. Sie selbst trat nicht vor die Mikrofone. Immerhin einen Bundesstaat, Vermont im Nordosten der USA, konnte Haley an diesem Super Tuesday für sich entscheiden. Die große Frage ist nun, macht sie wirklich weiter? Halten ihr ihre Sponsoren noch die Stange? Einer von ihnen, der Jurist Eric Levin, erklärte auf CNN, wenn Haley es schaffe, in den Bundesstaaten 30-40% zu holen, zeige das deutlich, es gebe einen Teil der Partei, der Donald Trump als Kandidat ablehne.
For Nikki Haley, if she continues to get 30-40% in each of these states, it really demonstrates there's a wing of the party that continues to reject Donald Trump as its nominee.
Aber 30% hat Haley nicht in jedem Bundesstaat geholt. Und wenn sie aussteigt, unterstützt sie am Ende sogar Trump? Dessen Parteifreunde fordern sie dazu auf, wie Senator Lindsey Graham. Er sagte auf CNN, er hoffe, Haley unterstütze Trump und er glaube, Haley werde eine Teamplayerin sein. Sie werde besser früher als später erkennen, das sei jetzt nicht ihr Moment.
I hope she can support President Trump. I'm pretty confident that she'll be a team player. There'll come a time, and I hope sooner rather than later, where she realizes this is not her moment.
Schon am kommenden Dienstag oder dem drauf wird Trump wahrscheinlich ohnehin endgültig als republikanischer Kandidat feststehen, dann auch rein rechnerisch nicht mehr einzuholen sein. Bei den Demokraten stand der Kandidat schon vor dem Super Tuesday fest, Joe Biden. Der US-Präsident hat, ohne ernstzunehmende Konkurrenz, in allen Bundesstaaten gewonnen. Aber im US-Territorium amerikanisch Samoa, wo weniger als 100 Leute abstimmen durften, hat Biden gegen einen zumindest außerhalb Samoas unbekannten Geschäftsmann verloren, Jason Palmer. Überraschend zwar, aber nicht von Bedeutung. Biden trat, anders als Trump, am Abend des Super Tuesday nicht vor die Mikrofone. Was er zu sagen hat, wird er sich für den Donnerstag aufheben. Dann hält Biden seine State of the Union, die Rede zur Lage der Nation.
Soweit die Informationen aus den USA von unserer Korrespondentin Nina Barth. Die Zeichen verdichten sich also, dass Donald Trump für die Republikaner ins Rennen um das Präsidentenamt geht. Zumindest nach den aktuellen Umfragen ist es damit auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass der nächste US-Präsident wirklich Donald Trump heißt. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Michael Link von der FDP gesprochen. Nach dem Super Tuesday zeichnet sich ab, dass Donald Trump für die Republikaner ins Rennen um die Präsidentschaft gehen wird. Klar, bis zum Wahltag im November kann noch viel passieren, aber bei den aktuellen Wahlumfragen liegt Trump halt vorn. Wie sehr beunruhigt Sie in Berlin diese Entwicklung?
Ich glaube, man muss wirklich sehr genau trennen zwischen den Vorwahlen und den eigentlichen Hauptwahlen. Das wird zurzeit, glaube ich, noch zu wenig getan. Bei den Vorwahlen in der Tat liegt Trump wahrscheinlich uneinholbar vorne. Das hat mit der Dynamik zu tun, wie Vorwahlen in den USA geschehen. Und es hat auch damit zu tun, dass Trump jetzt eben wirklich seit Monaten mobilisiert. Auf der anderen Seite ist Biden noch ganz am Anfang seines Wahlkampfes. Er ist nicht herausgefordert im Vorwahlkampf. Die ganze demokratische Wahlkampfmaschine ist gut geölt. Er hat Rekordspenden sammeln können. Und wenn die Demokraten erstmal beginnen zu mobilisieren, dann ist das Rennen aus meiner Sicht auch wieder offen. Also für November, anders als für die Vorwahlen, würde ich sagen, alles offen.
Höre ich daraus aus Sicht der Bundesregierung, dass Sie im Prinzip hoffen, dass die Demokraten noch richtig mobilisieren können?
Wir nehmen keine Partei. Dennoch haben wir natürlich Interessen als Europa oder als Deutschland. Und unser Interesse ist natürlich engste Zusammenarbeit beim Handelsbereich, beim Handelsthema. Unsere Wirtschaft ist sehr, sehr abhängig von engen, guten Beziehungen und natürlich Sicherheit. Und deshalb haben wir natürlich schon ein Interesse daran, dass beides möglichst eng weitergeht. Da, unter diesen Interessensgesichtspunkten, spricht natürlich zurzeit vieles für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der beiden Administrationen, auch wenn wir da sicherlich auch nicht immer einer Meinung sind.
Muss sich die Bundesregierung denn schon jetzt einen exakten Plan zurechtlegen für den Fall, dass Trump wieder US-Präsident wird?
Ich glaube, man muss genau sich auf beide Szenarien vorbereiten. Auf ein Szenario Biden 2.0 und ein Szenario Trump 2.0. Also bei Biden ist eine zweite Amtszeit wirklich ein neuer Anfang. Bei Biden vielleicht nicht so deutlich, aber bei Trump wäre es ein deutlicher Neuanfang, wo er besser vorbereitet als letztes Mal reingeht. Und da muss man eben die Signale sehr ernst nehmen, die er sendet. Stichwort 10% Strafsteuer für europäische Produkte. Stichwort keine Sicherheitsgarantien, jedenfalls nicht so 100% wie bisher in der NATO. Also Vorbereitung tut Not. Und das machen wir teils öffentlich, teils machen wir natürlich das auch vertraulich.
Wenn Trump denn Präsident werden sollte, wie müsste Deutschland dann künftig auf europäischer Ebene agieren? Müsste man da noch enger zusammenrücken?
Ich glaube, die große Chance besteht darin, dass man vor dem Hintergrund, dass die USA in beiden Fällen, selbst wenn Biden wiedergewählt würde, in Zukunft ihre Aufmerksamkeit wahrscheinlich mehr in den pazifischen Raum lenkt. Die Chance besteht darin, dass Europa jetzt tatsächlich dieses als Weckruf nimmt und sagt, jawohl, wir müssen in der Tat mehr Verantwortung zum Beispiel in der NATO für den europäischen Pfeiler der NATO übernehmen. Wir müssen aber auch in der zweiten Amtszeit Biden unbedingt an dem Thema Handelsabkommen arbeiten, denn wir haben kein Handelsabkommen in den USA und es wäre dringend notwendig, dass wir so eins bekommen.
Dass Europa noch enger zusammenrücken müsste, dass man mehr mit einer Stimme sprechen müsste, das ist ja alles nicht neu, haben wir in der Vergangenheit ganz oft gehört. Wir alle kennen auch die Probleme, die es in der Vergangenheit dabei schon gegeben hat. Angenommen, Trump wird jetzt wirklich neuer Präsident, Sie sagten ja auch, wenn Biden eine zweite Amtszeit bekommt, könnte es auch problematisch sein. Aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieses mit einer Stimme sprechen in Europa in Zukunft wirklich funktionieren wird in dieser Situation?
Das wird uns nur gelingen, wenn wir es schaffen, zum Beispiel Sorgen kleiner und mittlerer EU-Mitglieder zu überwinden, die bisher zum Beispiel eben nicht mitmachen bei dem Thema qualifizierte Mehrheitsabstimmungen. Wir brauchen dringend diese qualifizierten Mehrheitsabstimmungen. Das wäre wichtig, damit wir auch handlungsfähiger werden und nicht einzelne Länder wie zuletzt Ungarn uns am Handeln und an der Handlungsfähigkeit dann eben auch ausbremsen.
Donald Trump setzt sich beim Super Tuesday der Vorwahlen in den USA ganz klar gegen Nikki Haley durch. Über die weitere mögliche Entwicklung habe ich mit Michael Link von der FDP gesprochen. Er ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Das Thema Migrationspolitik ist ein besonders heißes Eisen in der politischen Debatte in Deutschland. Im vergangenen Jahr haben etwa 329.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland gestellt, etwa 50% mehr als 2022. Aus vielen Kommunen und Bundesländern heißt es, wir packen das nicht mehr. Inzwischen hat man sich auf einige Änderungen verständigt, aber ob das ausreicht, um die Lage zu entschärfen? Darum geht es heute bei einem weiteren Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Scholz. Über die Diskussionen vor dem Treffen berichtet Lissy Kaufmann aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Nein, zufrieden ist er nicht, Bayerns CSU-Ministerpräsident Söder, wenn es um die deutsche Migrationspolitik geht. Vor der Konferenz mit seinen Länderkollegen und später auch mit Kanzler Scholz übt Söder am Vormittag vor allem Kritik.
Alle bisherigen getroffenen Maßnahmen sind halbherzig, nicht vollständig umgesetzt. Es fehlen viele Dinge. Es fehlen Abkommen mit der Türkei. Es fehlen große Abkommen mit Nordafrika. Es fehlt eine echte Umsetzung eines Drittstaatenmodells beispielsweise. Bisherige Gesetze sind durch die Grünen insbesondere verwässert worden. Ich glaube, so werden wir das Thema irreguläre Migration in Deutschland in diesem Jahr nicht in den Griff bekommen.
Söder ist mit seiner Kritik nicht allein. Vielen unionsgeführten Ländern geht die Migrationspolitik nicht weit, die Umsetzung der bisherigen Beschlüsse nicht schnell genug. Der Migrationsdruck sei weiter hoch, so Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU.
Wenn wir dann nicht langsam anfangen, mal mindestens das umzusetzen, was verabredet worden ist, um irreguläre Migration zu begrenzen, dann werden wir in diesem Jahr wieder genauso hohe Zahlen haben wie im letzten Jahr. Und das in einer Situation, in der alle, die sich um die Menschen kümmern, die zu uns kommen, sagen, wir sind im Limit. Ob es Kitas sind, Schulen sind, Flüchtlingshelfer sind, die Kommunen bei der Unterbringung.
Geeinigt hatten sich Bund und Länder im November auf einen Migrationspakt. Mehr und schnellere Abschiebungen wurden beschlossen. Mittlerweile ist das Rückführungsverbesserungsgesetz in Kraft. Beschlossen, aber noch nicht umgesetzt, ist hingegen die Bezahlkarte. Das Ziel: Asylbewerber sollen künftig nicht mehr in der Lage sein, einen Großteil ihres Bargeldes in ihre Heimatländer zu schicken. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD zeigt sich optimistisch.
Das ist mit 14 Bundesländern in der Ausschreibung und wir wollen es hoffentlich im August dann eben auch in die Umsetzung bringen, gemeinsam. Und das, finde ich, ist eine richtig wichtige Nachricht auch an die Bevölkerung, dass Bund und Länder an dieser Stelle wirklich an einem Strang ziehen.
Über die genaue Umsetzung herrscht aber noch keine Einigkeit. Hessens CDU-Ministerpräsident Rhein verweist da etwa auf die Frage, wie viel Bargeld ein Asylbewerber mit so einer Bezahlkarte abheben können soll.
Und da muss jetzt jedes Land schauen, und das ist ein Punkt in der Tat, wo es möglicherweise Unterschiede geben wird. Da muss jedes Land schauen, was kann es oder was hält es für richtig und was hält es für notwendig.
Ein weiterer offener Punkt: Asylverfahren in Ländern außerhalb der EU. Im November habe man das bereits mit dem Bundeskanzler besprochen, so Rhein.
Wir wollen jetzt sehr genau wissen, was ist geschehen, wie sieht die rechtliche Bewertung aus und wann können wir möglicherweise auch mit diesem Vorhaben starten.
Schneller abschieben, mehr abschieben und Anreize für irreguläre Migration begrenzen. Zentrale Themen bei der Ministerpräsidentenkonferenz, zu der auch Kanzler Scholz am Nachmittag dazustoßen wird. Bei aller Kritik erhofft sich Thüringens Ministerpräsident Ramelow von den Linken aber ein Klima für Zuwanderung und ein gutes Klima bei dem Treffen.
Wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht überbieten mit Formulierungen, wer wem am meisten gegens Schienbein tritt. Das hilft uns irgendwie nicht weiter.
Sagt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken im Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. SWR 2 aktueller Mittag, 12.18 Uhr ist es. Es klingt ja erstmal immer gut, wenn die Politik dabei helfen will, dass mehr junge Menschen auch studieren können und dabei finanziell trotzdem über die Runden kommen. Das Kabinett will heute Mittag seine geplante BAföG-Reform auf den Weg bringen. Was es damit genau auf sich hat, das erzählt uns Sarah Biham aus unserem Hauptstadtstudio.
Eine generelle BAföG-Erhöhung wird es zwar nicht geben, dafür aber andere Verbesserungen. So soll nach dem Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, mehr junge Menschen studieren können. Dafür wird ab kommendem Wintersemester die sogenannte Studienstarthilfe eingeführt, also ein einmaliger Zuschuss vor Beginn der Ausbildung in Höhe von 1.000 Euro. Die soll erhalten, wer aus Familien mit Sozialhilfebezug kommt oder Wohngeldempfänger ist. Für Studierende, die BAföG beziehen, soll es künftig einfacher werden, das Studienfach zu wechseln oder ein Semester länger zu studieren, ohne auf die Förderung verzichten zu müssen. Zudem sollen die Elternfreibeträge um 5% angehoben werden, um den Empfängerkreis auszuweiten. Auch das Einkommen der Auszubildenden soll so angepasst werden, dass Einnahmen bis zur Minijobgrenze nicht mehr auf das BAföG angerechnet werden. Mit einer extra App soll das BAföG auch digitaler werden. Antragsteller können ihre Nachweise hochladen und an das zuständige Amt senden. Nach dem Kabinettsbeschluss kommt die BAföG-Reform in den Bundestag. Die Abgeordneten können dann Änderungen vornehmen. Bildungspolitiker haben bereits angekündigt, sich für eine generelle Erhöhung der Bedarfssätze einzusetzen. Dafür spricht sich auch das Deutsche Studierendenwerk aus.
Heute an diesem 6. März ist in Deutschland Equal Pay Day. Hinter diesem Anglizismus verbirgt sich nicht weniger als der sehr eindringliche Hinweis darauf, dass Frauen auch heute noch bei gleichem Job in vielen Fällen weniger Geld für ihre Arbeit erhalten als Männer. Bei dieser Lohnlücke bewegt sich seit einigen Jahren zwar schon etwas, aber immer noch ist diese Lücke da. Manchmal musste man auch schon etwas nachhelfen, berichtet Andreas Meyer-Feist.
Freudentränen vor dem Bundesarbeitsgericht, die gab es vor einem Jahr in den Augen von Susanne Dümer.
Also ich denke vor allen Dingen an meine Töchter, an alle Frauen in Deutschland und bin so froh über diesen Meilenstein. Ich bin einfach nicht glücklich gerade, auch wenn man das nicht sieht, aber es ist so, ja, total erleichtert.
Die Vertriebsmitarbeiterin hatte einen Gehaltsnachschlag erkämpft, plus 2.000 Euro Entschädigung wegen Diskriminierung. 3.500 Euro Grundgehalt hatte sie auf dem Zettel. Ihr Kollege, der als Vertriebler genau das Gleiche macht, einen Tausender mehr. So nicht, urteilte das Bundesarbeitsgericht. Für die Anwältin der Klägerin, Sarah Linkeln, ein Grundsatzurteil. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Die Männer verhandeln erfolgreicher, oft leider. Ihnen wird oft mehr Geld zugestanden. Und das ist eben jetzt keine Rechtfertigung mehr für einen Gehaltsunterschied.
Das deutsche Urteil hat eine Brüsseler Radikalreform vorweggenommen, die überall in der EU bis 2026 umgesetzt werden soll. Unternehmen müssten sich schon heute darauf einstellen, forderte die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman.
Und wir brauchen da zum einen einen Kulturwandel und zum anderen müssen sich auch mehr Frauen rechtlich zur Wehr setzen, damit ein Umdenken stattfindet.
Bisher würden das viel zu wenige tun, kritisiert DGB-Chefin Jasmin Fahimi. Obwohl es schon jetzt auf Bundesebene in kleiner Form das gibt, was Brüssel in großer Form durchsetzen will. Mehr Transparenz, mehr Gerechtigkeit.
Das Entgelttransparenzgesetz in Deutschland hat leider nicht viel gebracht.
Den Chef oder die Chefin verklagen sei auch nicht immer ganz einfach.
Denn das sollte man mir mal erklären, wie jetzt jede Frau vielleicht auch in kleineren Betrieben, wo es keinen Betriebsrat gibt, jetzt eigentlich ihr Recht durchklagen soll.
Die Gewerkschaften hoffen auf die große europäische Lösung. Und genau hier setzt die Brüsseler Richtlinie an.
This directive is going to change that.
Verspricht die Christdemokratin Maria Walsh.
We as a European Parliament must legislate for income equality and eradicate the gender pay gap once and for all.
Wir müssen das geschlechtsspezifische Lohngefälle ein für alle Mal beseitigen. Die EU-Abgeordnete aus Irland hat an der Reform mitgeschrieben. Ein Verbandsklagerecht soll verhindern, dass Frauen auf sich selbst gestellt sind. Ab 5% Lohngefälle sollen Änderungen her, egal wie groß die Firma ist. Nur die konkrete Tätigkeit zählt, nicht Stellenbeschreibungen. Genau hier sehen viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aber Probleme, wenn die neue EU-Richtlinie kommt. Individuelle Gehaltserhöhungen werden schwieriger, etwa für bessere Leistungen oder um jemanden im Betrieb zu halten. Die EU sieht aber keine Alternative. In den letzten Jahren sei in Sachen Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern einfach zu wenig passiert.
Our workers need the tools to compare salaries and ensure that they are paid equally for the work that they do.
Unsere Arbeitnehmer brauchen Tools, um Gehälter zu vergleichen und sicherzustellen, dass sie gerecht und für ihre geleistete Arbeit gleich bezahlt werden, hofft die Europaabgeordnete Maria Walsh. Laut EU-Statistikbehörde ist das bisher nur in Luxemburg der Fall. Noch größer als in Deutschland ist das Gehaltsgefälle in Österreich, Estland und in der Schweiz, während es in Rumänien, Polen, Italien und Belgien relativ gut aussieht und die Lohnunterschiede zwischen 3% und 5% liegen.
Wichtige Rohstoffe. Ob man sie besitzt, ob man sie sich leisten kann, davon hängt viel ab. Der wirtschaftliche Erfolg, sogar die Frage, wie sich ein Land politisch entwickelt. Der Kampf um wichtige Rohstoffe, darum geht es heute beim ARD-Thementag Unsere Erde. Im Radio, im Fernsehen und online. Umkämpft ist auch Lithium, ein Rohstoff, der unter anderem für Autobatterien gebraucht wird. Und die Suche nach diesem weißen Gold führt auch in die Südpfalz. Das zeigt auch die Doku-Serie, die Sie in der ARD-Mediathek sehen können. Unser Reporter Pascal Lasserre über die Lithiumpläne im südlichen Rheinland-Pfalz.
Ein verwinkeltes System an silbernen und roten Rohren steht direkt neben der A65 am Ortsrand von Insheim in der Südpfalz. Seit 12 Jahren produziert hier das Geothermiekraftwerk Wärme und Strom aus heißem Thermalwasser. Geologe Horst Kräuter von der Betreiberfirma Vulcan Energy.
Wenn Sie also hier an dieses Rohr fassen, werden Sie die 70 Grad spüren, die das Thermalwasser noch hat. Hier werden ungefähr 70 Liter pro Sekunde durchfließen.
Das heiße Thermalwasser aus über 3 Kilometern Tiefe enthält Lithium, sagt der Geologe. Ein sehr gefragter Rohstoff für Autobatterien. Vulcan Energy plane, die Produktion in 2 Jahren massiv auszuweiten.
Wir können hier in der ersten Phase unseres Projektes 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren. Das reicht für 600.000 Autobatterien.
Ambitionierte Pläne. Fabian Nitschke, Geothermie-Experte am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, bleibt skeptisch.
Wir sehen diese Zahlen als kurzfristig unrealistisch und mittelfristig sehr ambitioniert an.
Aus dem Insheimer Thermalwasser werden bislang nur wenige Gramm Lithium erzeugt. Vulcan Energy plant deshalb weitere Bohrungen. Daran übt Werner Müller mit seiner Bürgerinitiative Kritik. Denn in Landau bebte nach fehlerhaften Bohrungen in der Vergangenheit die Erde. Es bildeten sich Risse in Häusern und Straßen. Neue Bohrungen seien auch ein neues Risiko, sagt er.
Die größte Sorge ist eben, dass eine Massenverteilung im Untergrund stattfindet und dass diese Erdbeben dann verstärkt auftreten können in ungeahnter Größe.
Trotz der Bedenken, Vulcan Energy will in den nächsten Jahren 1,8 Milliarden Euro investieren und die Südpfalz zu einem der wichtigsten Lithiumstandorte in Europa machen.
Unser Reporter Pascal Lasserre war das. Mehr zum ARD-Thementag Unsere Erde finden Sie in der ARD-Mediathek und auch heute Abend im 1. ab 20.15 Uhr. Heute geht er los, der nächste Streik bei der Deutschen Bahn. Ab 18 Uhr bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL den Güterverkehr. Ab 2 Uhr in der Nacht dann auch den Personenverkehr. Jeweils 35 Stunden wollen die Lokführer in den Ausstand treten. Nicht nur für Reisende wird es dann wieder umständlich, sondern auch für die Unternehmen, die auf den Güterverkehr angewiesen sind. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Welche Branchen sind denn von diesem erneuten Streik ganz besonders betroffen?
Also etwa die Autoindustrie, die Stahlindustrie und vor allem die chemische Industrie sind auf den Güterverkehr angewiesen. Letztere wird zum Beispiel per Zug mit Rohstoffen versorgt und viele Unternehmen bringen dann häufig per Zug auch ihre Zwischen- und Fertigprodukte auf den Weg. Nach Angaben des Verbands der chemischen Industrie, VCI, gehen täglich mehr als 30.000 Tonnen in diesem Industriezweig über Bahnfracht. Eine Sprecherin des VCI hat mir allerdings auch gerade am Telefon gesagt, dass dieser 35-Stunden-Streik keine ganz so große Belastung sein sollte. Die Läger der Unternehmen seien gut gefüllt. Es sollte also keine Produktionsverzögerungen geben. Dennoch bedeutet das Ganze natürlich eine logistische Herausforderung.
Welche Rolle spielt denn die Deutsche Bahn im Frachtgeschäft?
Tatsächlich hat die Bahn bei der Bahnfracht nur noch einen Anteil von 40%. Den Rest übernehmen private Anbieter. Allerdings bietet sie, also die Bahn, exklusiv einen Einzelwagenbetrieb an. Das bedeutet, sie stellt für kleinere Kunden einzelne Waggons zu ganzen Zügen zusammen. Da geht es vor allem um Waren in Containern, die transportiert werden. Und wenn die Container dann nicht weiter transportiert werden, wird zum Beispiel an Häfen der Stellplatz knapp. Außerdem ist die Bahn nach eigenen Angaben bei der Versorgung von Kraftwerken und internationalen Lieferketten der wichtigste Partner für die deutsche Industrie.
Und wie bereiten sich die Industrieunternehmen denn jetzt auf den 35-stündigen Streik vor? Was können die da genau tun im Einzelnen?
Ich habe hier ein Beispiel aus dem Land. Die BASF in Ludwigshafen ist das weltweit größte Chemieunternehmen, wie wir wissen. In Ludwigshafen werden täglich 400 Güterwaggons be- und entladen. Also, da der Zug aber so eine enorm wichtige Rolle für das Unternehmen spielt, hat sich der Konzern eigene Strukturen geschaffen. So sind auf den Hauptachsen zwischen den größten europäischen Standorten Ludwigshafen, Antwerpen und Schwarzheide mehrere Eisenbahnverkehrsunternehmen unterwegs. Fällt eines aus durch einen Streik, dann können die anderen häufig einspringen. Außerdem hat die BASF eigene Züge mit eigenen Zugführern, die dann bei Bedarf eingesetzt werden können. Und wenn was ganz dringend ist, dann geht das auch mal über LKW. Also man kann das laut Unternehmen ganz gut abfangen. Außerdem auch hier die Läger entsprechend gut gefüllt, sodass die Produktion reibungslos weiterlaufen sollte. Und auch bei Daimler Truck in Mannheim und Wörth sieht man keine größeren Probleme bei der Produktion. Man greife auf verschiedene Transportwege zurück, also auch auf Schiffe und LKW. Und das hat man in der Vergangenheit auch bei allen Unternehmen gesehen. Die sind ja mittlerweile streikerprobt. Viele sind womöglich ausgewichen auf die Straßen und in einigen Fällen, wo das von der Lage des Unternehmens her überhaupt möglich ist, dann eben auch auf die Binnenschifffahrt. Und das wird diesmal nicht anders sein. Wie gesagt, die Unternehmen sind streikerprobt, die wissen, was sie zu tun haben und sind entsprechend vorbereitet.
Und wie hoch ist der Schaden für die deutsche Wirtschaft, der durch einen solchen Streik entsteht? Kann man das beziffern?
Experten halten sich da eher zurück mit solchen Schätzungen. Das Institut der deutschen Wirtschaft IW in Köln hat immer mal wieder eine Zahl ins Rennen geschickt in der Vergangenheit. Und zwar würde ein Streiktag die Volkswirtschaft um die 100 Millionen Euro kosten. Andere Volkswirte sagen, das sei spekulativ. Wir wissen es also nicht genau. Eine Schätzung gibt es aber auch noch bei der Bahn. Beim letzten Streik rechnete eine Sprecherin mit einem Schaden von 25 Millionen Euro am Tag für ihr Unternehmen.